So. Jetzt wollen wir uns mit deiner Lebensgeschichte beschäftigen.
Reden wir über schöne Dinge, nicht über Krieg.
Ja, also letztlich, also wir haben ja gerade schon kurz über die USA gesprochen, aber jetzt völlig anderer Zusammenhang. Etwas Positives, was in den USA existiert, ist ja tatsächlich so ein bisschen diese Möglichkeit, dass man dort vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Das ist so der amerikanische Traum. Und ich habe so gedacht, als ich mich mit deiner Lebensgeschichte beschäftigt habe, eigentlich bist du das ostanatolisch-deutsche Pendant dazu.
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, zu diesem amerikanischen Traum.
Bist du Millionär?
Er war das auch nicht wirklich Tellerwäscher, aber das werden wir uns jetzt angucken.
Es ist nämlich eine sehr gerne Teller, ja, nur bei der, wirklich. Jetzt momentan mache ich das sehr gerne im Restaurant. Das berührt mich. Entschuldige,
ich habe wir gehen ganz weit zurück. Lieber, also erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass du heute da bist, weil du wolltest eigentlich vor 4 Wochen schon da sein bei uns in der Sendung und hast dann am Tag der Sendung absagen müssen, weil du krank warst. Wie schwer ist das einem Mann gefallen, der so diszipliniert ist und in seinem Leben so oft über eigene Grenzen gegangen ist, um etwas möglich zu machen, zu dem er zugesagt hat?
Es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Es hat mir wirklich, ich habe auch die Sendung dann also selber auch angeschaut, du hast es auch angesprochen, und Ferdinand von Schirach war da und den liebe ich einfach, ja. Und
vor allem die Wanderin, die Frau, die gewandert ist und also, Schirach immer gesagt hat, oh Gott.
Das war auch eine tolle Runde, das ist auch eine tolle Runde, um Gottes Willen, ne, um das geht's gar nicht. Aber es hat mir schon, ich kann nichts absagen, also vor allem, wenn ich von einer Sache überzeugt bin und liebe, und ich liebe diese Sendung wirklich. Ich meine, ich kenne dich schon sehr lange und dich auch. Und aber es hat ja nach 4 Wochen wieder geklappt, Gott sei Dank. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, natürlich. Ja. Also, wenn wir gewartet auf dich.
Ja. Alle Köche haben heute frei.
Was glaubst du denn, was bei deiner Karriere mehr geholfen hat? Die Disziplin, die du hast, oder das Talent?
Die Beharrlichkeit, würde ich sagen. Mhm. Leidenschaft, Disziplin, nicht loslassen, wenn es schwer wird, sondern dran festhalten. Es war bei mir auch nicht immer so, dass ich gesagt habe, also es gab bei mir auch Zeiten oder Momente, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du nicht mehr. Eines Morgens bin ich wirklich aufgewacht und ich konnte einfach nicht mehr, weil ich jeden Tag 14, 15, 16 Stunden gearbeitet habe. Ich habe gesagt, heute, ich kann nicht mehr, ich gehe nicht in die Arbeit, ich lasse es jetzt. Es war das erste Sternerestaurant, wo ich angefangen habe. Wobei und das ist halt dieser schlechte Gewissen dann in dir, die rechte Gehirnhälfte sagt, Ali, bleib zu Hause. Der bleibt da liegen. Alles gut, ruf dich aus. Dann sagt die linke Seite, spinnst du? Steh auf, du musst in die Arbeit. Du kannst doch die Kollegen jetzt nicht hängen lassen. Das geht nicht, du kannst deinen Chef nicht hängen lassen.
Und wir gucken uns so jetzt mal an, wie das entstanden ist bei dir, dass da quasi rechte und linke Gehirnhälfte oder Engelchen und Teufelchen, was auch immer es ist, so im Wettstreit miteinander sind. Denn das erklärt sich, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt. Okay. Du hast gerade gesagt, dass du Giovanni schon ganz lange kennst. Und wir kennen uns auch schon ganz lange aus deinem Restaurant in Hamburg, haben uns immer mal gesehen. Und ich wusste nicht, was du für eine interessante Biografie hast. Erst jetzt in der Vorbereitung zur Sendung. Deswegen will ich ganz früh anfangen. Und zwar mit deiner Kindheit in Ostanatolien. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an diese Kindheit? Wie habt ihr gelebt?
Ganz einfach haben wir gelebt. Eigentlich ohne Luxus, ohne großen Habitus und so. Keine Spielzeuge gehabt, kein Fernseher, nichts gehabt.
Kein Wasser?
Auch kein Wasser. Unten war Brunnen, muss man mal Wasser hochholen, hochschleppen. Wir haben oben haben wir ein kleines Häuschen. Unten war die Scheune, da hatten wir Ziegen, Lämmer, ich glaube, 2 Kühe hatten wir gehabt, Hühner und so. Und oben, das war so ein 2-Zimmer-Wohnung, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir gewohnt und geschlafen. Keine Küche, eine Ofenstelle. Und
du
eigentlich ganz einfach, ganz primitiv, ja.
Und deine Mutter war da?
Ja.
Und deine Geschwister waren da?
Die wichtigste Person, das war die Mama. Die Mama war immer...
Wo war dein Vater?
Vater, ich glaube in München. Ich habe nur gehört, der ist in München, der ist in Deutschland und arbeitet. Ja, ich habe meinen Vater nur einmal im Jahr gesehen, alle 4 Wochen. Mhm. Also nicht alle 4 Wochen, sondern einmal im Jahr 4 Wochen. Und im Sommer kam der. Wenn er da war, haben wir uns natürlich sehr gefreut. Wenn er gegangen ist, waren wir natürlich wieder traurig. Am schlimmsten war eigentlich... Also ich habe keinen Bezug zum Vater gehabt eigentlich, und er zu der Mama. Am schlimmsten war, wenn die anderen Väter nach am Abend nach Hause gekommen sind von der Arbeit und du wusstest ganz genau, deiner kommt heute nicht. Mhm. Und das macht natürlich als Kind, das tut weh einfach. Ne? Du weißt, wenn der Vater da ist, die anderen Kinder laufen auf ihm zu, dann kriegen dann Süßigkeiten oder eine Schokolade und deiner sagst, oh nee, und dann drehst du dich um, bist traurig und gehst dann.
Aber es gab ja einen Grund, warum dein Vater nicht da war. Ne? Ja, er ist als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen. Ja. Um dort das Geld zu verdienen, das ja auch eure Familie in Anatolien unterstützt hat. Ja. Und deine Mutter hat dort den Laden gerockt. Mit dir und deinen Geschwistern, mit dem ganzen Hof, mit dem Anbau von Gemüse, von Obst. Ihr wart ja auch Selbstversorger.
Richtig.
Zu der Zeit. Wann hat es angefangen, dass du dich für Lebensmittel interessiert hast? In dieser Zeit, als jeder ran musste?
Das ging eigentlich bist du ständig mit, also du hast ständig mit Lebensmitteln zu tun, weil als Kind ist es nicht so, dass die Mama gekommen ist und gesagt hat, hast du Hunger, willst du was essen? Nee, wenn du Hunger hattest, bist du einen Baum hochgeklettert, hast einen Apfel genommen und hast gegessen. Oder bist in den Garten gegangen, hast eine Tomate gepflückt und bist dann in die Küche, ein Stück Brot und hast gegessen. Das war jetzt nicht so, wie jetzt die ganzen, also Mütter, wo die jetzt sagen, na, hast du Hunger, magst du kommen, iss was und so. Das war bei uns nicht so. Er ist doch so. Oder?
Wir fühlen uns alle erwischt.
ja, alle erwischt. Ich habe ja auch jetzt Kinder, ich behüte sie auch sehr, aber eigentlich ist das auch nicht richtig. Man muss immer schon die Balance halten.
Also wir können festhalten, eine Kindheit, die, ich will nicht sagen von Armut geprägt, aber von einem sehr einfachen Leben geprägt war. Eine starke Mutterfigur, die auf euch aufgepasst hat und die den Laden gerockt hat und ein Vater in Deutschland.
Vater in Deutschland, richtig.
Dann bist du, ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, dann bist du mit 10 Jahren...
Oh, du bist
Jahren,
ja sehr gut vorbereitet. Du.
Ja, Respekt. Ich habe es versucht. Ja, weil wir sonst nicht durch dein ganzes Leben kommen, weil da so viel passiert ist. Ich musste mir da ein paar Meilensteine raussuchen. Du bist dann mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Da wurde quasi die Familie wieder vereint in Deutschland. Das war 1986. Mhm. Du konntest kein Deutsch, bist dann hier zur Schule gegangen und hast 4 Jahre später deinen Hauptschulabschluss gemacht und hast eine Kochlehre begonnen. Richtig. Hast also das, was angesetzt war in deiner Kindheit, dieses Interesse an Lebensmitteln und einfach auch, weil man es musste, weil man sich was zu essen holen musste aus dem Baum, umgesetzt in einen Beruf.
Aber ich muss auch sagen, in der Hauptschule, also damals hat man gesagt, ja, jetzt ist so Hauptschule so, ja, die dumm gehen auf die Hauptschule. Damals war Hauptschule noch was wert, so ist es nicht. Ne?
Du konntest kein Wort Deutsch als
Ja, ja, hast aber es ist
der Schulabschluss gemacht, schon sagen. Das war so.
Ja, habe ich gemacht, also mit Ach und Krach habe ich es hingekriegt. Egal, ist ja trotzdem was aus mir geworden. Also,
wie kam das denn bei deinen Eltern an, dass du eine Kochlehre machen wolltest?
Überhaupt gar nicht gut.
Warum nicht?
Naja, die haben immer gesagt, weißt du, es war so, wenn der Vater uns in der Türkei besucht hat, sind die natürlich die ganzen Verwandten gekommen und der hat Deutschland geliebt, der hat über Deutschland nur Gutes erzählt. Er hat gesagt, wenn du ein Haus baust, musst du deutsche Produkte kaufen, wenn du ein Auto kaufst, kauf dir ein deutsches Auto. Der war so wirklich Fanatiker, so ein Deutschfanatiker, ne? Ja, wirklich. Und dann kommen wir hier nach Deutschland. Dann sage ich, ich will Koch werden. Sagt er, bist du bescheuert? Wir sind in einem Industrieland. Ja, warum bist du nicht Elektriker oder Automechaniker oder Autolackierer und hin und her, die typischen Männerberufe? Aber das bin nicht ich. Ich bin ein Ästhet. Ich habe Feingefühl. Ich kann im Internet nichts kaufen. Ich muss immer berühren, anfassen. Ich brauche dieses Gefühl. Und das gibt mir ein Auto zu lackieren. Ich habe noch nie einen Reifen gewechselt, weil ich mich davor ekle. Ja? Ist wirklich so. Deswegen kann ich auch im Internet nichts kaufen, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich eine Hose kaufe. Ich muss die Hose anfassen. Bin ich mit dem Stoff eins, dann kaufe ich mir. Und deswegen habe ich gesagt, okay. Und das Kochen war ja so in der Hauptschule. In der 8. Klasse haben wir auch gekocht. Da gab es einen Hauswirtschaftsunterricht und es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde Koch und nicht Automechaniker.
Und als du so 19 Jahre alt warst, muss es gewesen sein, da warst du Jungkoch, hattest also schon die Richtung eingeschlagen, konntest feinstofflich arbeiten, was dir gefällt und als Ästhet. Da hat Giovanni sich mal mit deinem Chef unterhalten. Magst du das erzählen, Giovanni? Du hast es mir im Vorfeld der Sendung erzählt.
Also ich kam mit dem ins Reden, mit dem Chef, und der sagte, ich habe so einen unfassbar begabten jungen Mitarbeiter in der Küche. Der ist 19. Türke. Und seit der Zeit verfolge ich dich. Ich sah dich dann hinter einer Scheibe und ich weiß auch noch, wie der Chef hieß. Edra hieß
er, glaube ich. Ja, Karl Edra, ja.
Und das hatte ich vorher noch nie erlebt, dass ein Sternekoch rausgeht und sagt, ich habe so einen unfassbar begabten Mitarbeiter. Ja?
Ich kann mich sogar an den Abend richtig erinnern. Ich war so, glaube ich, 10, 12 Leute und hinten war so ein Separé. Und dann ist er gekommen und gesagt, ja, heute Abend ist auch Giovanni Di Lorenzo, ein großartiger Journalist und so.
Und oh Gott.
Doch. Nein, Süddeutsche Entschuldigung.
Ich wollte eigentlich dich mit der Geschichte loben, aber mach ruhig weiter.
Nein, aber von daher kennen wir so eine richtige Geschichte. Ach, wir sind doch unter uns, ist doch schön. deswegen weiß ich es, aber ja. Ja, aber er hat mich zum Beispiel, er hat mir die Chance gegeben, in seinem Restaurant als Jungkoch zu arbeiten. Das war meine erste Sternrestaurant. Und früher war das anders. Also früher, wenn du in einem Wirtshaus oder in einem Gasthaus gearbeitet hast, du bist nicht in ein Sternerestaurant reingekommen. Die haben dich nicht genommen. Die waren ganz, ganz weit oben. Wir waren hier unten. Und wenn der Chef aber von dir oder wenn der Küchenchef von dir überzeugt war, dann hat er dir die Chance gegeben. Dann musstest du natürlich auch die Chance nutzen. Ja. Und bei mir war das so, weil ich...
Vor allem zeigt es mal wieder, wie für Leute, die es nicht so leicht haben, wenn sie hier ins Land kommen, wie wichtig es ist, dass es einzelne Menschen gibt, die an dich glauben. Ja?
Ja. Ja. Ich muss jetzt wieder ein bisschen zusammenfassen, sonst schaffen wir das nicht, weil es ist ein ereignisreiches Leben. Du hast diese Lehre wunderbar absolviert. Du hast deine ersten Lorbeeren gesammelt bei Menschen, die selber Sterne schon erkocht haben. Du hast vor 20 Jahren dann dir selber einen Stern erkocht, hast eigene Restaurants geführt, in Hamburg zum Beispiel, hast jetzt eins in München und das heißt so wie dein Heimatdorf.
Ja.
Pagot spricht man
aus. Pagot, ja, richtig.
Man denkt, es ist was Französisches, ne? Aber es ist das kurdische Heimat.
Ja, das ist so, das ist eigentlich Zaza. Ne? Ich bin ja ein Zaza-Alevite aus der Türkei. Und die Eltern haben zu Hause immer Kurdisch gesprochen, ja, also Zaza gesprochen. Da gibt es ja Zaza und Kirmanjo, die haben Zaza gesprochen. Und die haben immer zu unserem Dorf Pagot gesagt. Pagot. Da habe ich gesagt, weißt du was? Und irgendwann habe ich das Restaurant in München eröffnet. Und vorher habe ich gesagt, Ali, wie willst du das Restaurant nennen? Das war gar nicht so einfach. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, Ali, wer bist du? Wo kommst du her? Wo sind deine Wurzeln? Was ist deine Historie? Und habe gesagt, ich bin in Pagot. Da hat das alles begonnen und deswegen heißt das Restaurant Pagot.
Und wie oft waren deine Eltern schon in diesem Restaurant essen?
Oh. Die Mama, das ist auch so, mein Vater ist 94, meine Mama ist 84. Und die waren noch nie bei mir so richtig essen. Hin und wieder mal kommen sie mal und trinken mal einen Kaffee.
Warum nicht?
Weil die sich nicht wohlfühlen. Weil sie sagen, wir sind ganz einfache Leute und da kommen nur gute und reiche Menschen.
Münchner dazu noch. Münchner.
Ja. Ali, ich habe mir die Speisekarte angeguckt.
Ja.
Und ich kann schon verstehen, dass deine Eltern, wenn du das sagst, du machst ein Messe-Restaurant auf und dann machst du ja Messe auf höchstem Niveau in der bayerischen Variation, dass sie gar nicht wissen, was sie da bestellen.
Würde ich denen ja helfen. Das ist ja nicht das Problem. Aber die wollen nicht an so einem gedeckten Tisch sitzen, weil die sagen, das ist zu fein für uns. Wir fühlen uns da nicht wohl.
Setz sie da in die Küche.
Ich möchte das ja. Also ich möchte, dass sie das sehen, dass sie das erleben oder dass sie das auch so einfach ganz normal wie Gäste sich hinsetzen und das Ganze mal aufsaugen. Weil
und sich auch mal verwöhnen lassen.
Richtig,
von dir, oder?
Und wenn sie das nicht machen, ich habe Angst davor, wenn ich sie jetzt nicht mehr irgendwann mal habe, dann tut es mir weh.
Ja. Was ist denn ihr liebstes Messe? Sag mal Messe. Messe ist eine Vorspeise. Mese. So, ne?
Viele kleine orientalische Gerichte, so warm, kalt.
Du hast gerade ein Kochbuch darüber geschrieben, was ich jetzt gerne an dieser Stelle einmal erwähne. Welches ist Ihre liebste Vorspeise oder Messegericht?
Pastel Malle Hummus. Magst du das?
Nein.
Jetzt müsst ihr uns erklären, was das ist. Was ist das?
Das ist Hummus. Hummus kennt man ja. Ja, und Pastirma ist eigentlich so wie luftgetrockneter Rinderschinken. Ja. Aber da ist nochmal so eine Glasage oben draus, wie bei den Amerikanern. Du warst in Nashville, hast sicherlich auch sehr viel Brisket gegessen. Mhm. Da ist nochmal so eine Gewürzkruste drauf. Ist nicht mein Taste, aber Hummus esse ich gerne. Pastirma, Hummus.
Aber Ali, da du gerade Johannes Oerding angesprochen hast, ja. Ne? Ich weiß von Johannes, dass er auch ein Fan der, ich sag mal, orientalischen Küche ist.
Ja, und Döner. Du hast ja, genau. Musiker essen, ja.
Aber Johannes!
Zeig mal, er hat ein Tattoo von einem Döner.
Das ist eine Bucketlist, also eine Wunschliste, die ich noch erfüllen muss in meinem Leben. Da steht Born, abgehakt. Live, abgehakt. Döner, abgehakt. Jetzt kann ich nur noch sterben. Die. So sehr mag ich Döner, Ali. Wow. Ich habe heute noch einen Aufruf gestartet an alle meine Bremer Leute da draußen. Wo ist der beste Dönerladen in Bremen? Denn eigentlich wollte mein Team mit mir heute feierlich essen gehen, weil ja die Platte rauskommt. Ich habe gesagt, lass mal einen Döner essen gehen. Wir sind in Bremen. Das heißt, wenn nachher nach der Sendung mir noch ein Bremer sagen könnte, wo der beste Döner ist.
Da hinten ist schon eine Dame. Ja.
So, da können wir helfen.
Dann gehen wir dahin, Ali. Dann gehen wir dahin, oder?
Aber die türkische Küche ist nicht Döner. Döner ist nicht türkische Küche. Ja, das muss man mal auch. Ja, Katharina, das musst du mir schon sagen. Also, das ist.
Tut dir das ein bisschen weh, wenn du das hörst?
Schon.
Ja.
Ja.
Aber ist doch klar. Das ist ja eher so ein Mitternachtssnack auch.
Ich gönn's dir aber.
Vielen Dank.
Wenn du nicht mit deinen Eltern deinen Erfolg und den Erfolg dieses tollen Lebensweges feiern kannst in deinem Restaurant, mit wem kannst du feiern? Wo kannst du auch mal sagen, Mensch, ich habe richtig was erreicht?
Ach.
Oder bist du nicht der Typ dafür, der zu diesem Punkt kommt, das auch mal feiern zu wollen?
Also Erfolg ist immer relativ, ne? Was ist Erfolg? Also wo fängt es an?
Du hast einen Stern erkocht, du hast ein eigenes Restaurant, du bist TV-Koch.
Der zwei Sterne hat. Also es musst du, glaube ich, die innere Zufriedenheit muss bei dir irgendwann da sein. Ich glaube, du musst einfach das Gefühl haben, ich bin jetzt angekommen und das reicht mir auch. Und da bin ich jetzt zum Beispiel.
Da bist du jetzt?
Ja, da bin ich jetzt. Und natürlich mache ich immer noch... Ich überlege mir, wie das in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren ist. Aber ich bin jetzt so weit schon, muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon auch die Lorbeeren ernte und auch mal ein bisschen die Zeit für mich habe. Ich habe vorher nie, wirklich, ich habe nur gearbeitet und habe eigentlich nur funktioniert. Und jetzt ist schon mittlerweile so, dass ich auch mal früher gehe, dass ich auch mal Wochenende mich mit Freunden treffe. Das ist Luxus. Du schaust so, das ist, wofür andere ist es normal in der Gastronomie, ist das Luxus. Ne? Oder mal ab nach Istanbul fliege und einfach mal Wochenende. Also den Luxus nehme ich mir jetzt raus und das tut mir gut und das habe ich mir auch verdient.
Jawohl! Ja. Perfektes Schlusswort! Jawohl! Jetzt müssen wir deine Eltern noch ins Restaurant kriegen, dann ist die Bucketlist erfüllt. Eine schöne Sendung.